Ja, hallo miteinander. Ich freue mich riesig, um heute Abend hier bei euch zu sein. Für mich, der schon etwas älter ist als 20, ist das auch wieder mal eine Möglichkeit, um überhaupt ein minus 2 zu sein. Und es ist grossartig. So macht die Predigen gerade doppelt so viel Spass. Ja, wir haben es gehört. Wir wollen uns heute in Kolosserbrief vertiefen. Wir wollen heute in diese Serie starten, eine dreiteilige Serie. Und wir dürfen heute zusammen das erste Kapitel angehen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du das gerne aufschlagen. Kolosser, erstes Kapitel. Und ich weiss nicht, wie es dir geht mit dem Kolosserbrief. Ich hatte den nicht so wahnsinnig fest auf dem Schirm im Vorfeld. Und habe ihn dann natürlich vor dieser Predigt nochmal durchgelesen. Habe ein bisschen geschaut, was steht da eigentlich genau, mir das wieder in Erinnerung gerufen. Und es hat mir einmal mehr den Ärmel reingenommen, es hat mich gepackt, weil der Brief, der ist absolut genial. Man könnte fast, um ein bisschen das Wortspiel machen, man könnte ihn fast kolossal nennen. Weil einerseits bringt er viel theologischen Tiefgang, das heisst, er bringt viele so Themen, die wichtig sind, erzählt uns viel über Christus, über Jesus und gleichzeitig, und das ist vielleicht Beruhigung für dich, wenn du nicht so gern zu viel Theoretisches hast, ist er auch mega praktisch und zeigt dir, wie du das kannst umsetzen in deinem Leben. Und ich glaube, diese Serie die kann einen grossen Impact haben in deinem und in meinem Leben. Ja, ich würde sagen, wir steigen gerade ein in diesen Brief. Und der Paulus schreibt diesen Brief, wie ihr wahrscheinlich euch könnt denken, wie der Name sagt, an die Christen in Kolossä. Und Kolossä, das ist jetzt wiederum ein bisschen anders als der Name sagt, nicht eine wahnsinnig grosse Stadt gewesen. Und zwar ist die im damaligen Kleinasien, heute wäre das so der Südwesten von der Türkei gewesen. Und im Vergleich zu der Stadt, die rundherum war, ist sie eher eine unbedeutende Stadt gewesen. Rundherum sind noch so Städte gewesen wie Laodicea oder was man vielleicht noch ein bisschen besser kennt, Ephesus oder auch Hierapolis, wo gerade nebenan gelegen ist. Und der Brief, das ist damals so üblich gewesen, ist eigentlich gedacht gewesen, dass man zuerst der Gemeinde in Kolossä vorliest und dann hat man den weitergegeben und hat dann das auch in den anderen Kirchen, eben in Hierapolis, in Laodicea oder in Ephesus vorgelesen. So hat das damals funktioniert, weil man das noch nicht einfach können weiterleiten per WhatsApp. Und das Gebiet, wo Kolossä drin liegt oder drin gelegen ist, das ist so ein Schmelztiegel von der Kultur gewesen. Das heisst, es sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Grundsätzlich war es mal griechisch geprägt gewesen. Dann hat man aber auch Juden gehabt, die zerstreut worden sind, aus Israel raus. Und dann hat es römische Einfluss gehabt und eben auch Christen. Und das ist alles so zusammengekommen und das war eine Spannung gewesen, weil die haben alle ihre eigenen Vorstellungen, Philosophien, Glauben mitgebracht. Und man kann sich vorstellen, die Kirche in Kolossä, die ist irgendwo in dieser Spannung hineingestanden und hat den Druck irgendwie gespürt. Und das verbindet die Kirche ein Stück weit mit uns heute. Auch wir kennen das. Auch unsere Kultur ist eine, die prägt ist von vielen verschiedenen Meinungen, vielen verschiedenen Philosophien und vielen Sachen, die da rum sind. Ja, und in diese Situation, wo also das aus vielen zusammenkommt, schreibt der Paulus den Brief. Und das Lustige daran ist, dass der Paulus selber gar nie in Kolossä war. Sondern alles, was er gehört hat von dieser Stadt und von dieser Kirche dort, hat ihm ein Typ namens Epaphras gesagt. Der Epaphras, wir wissen nicht wahnsinnig viel über ihn, aber er hat wohl die Kirche mitgegründet. Und in dem Kolosserbrief tauchen immer wieder so verschiedene Personen auf, wo man so zwei, drei Vers darüber lesen, gar nicht viel mehr. Und damit wir die ein bisschen besser kennenlernen, werden wir jeden Sonntag einen von denen in einem Clip ein bisschen genauer beschrieben bekommen. Und darum würde ich sagen, fangen wir heute mit dem Epaphras an und schauen uns dazu den Clip an.
Wir befinden uns in den 70er Jahren des ersten Jahrhunderts. Paulus befindet sich im Gefängnis. Er schreibt einen Brief an die Christen in Kolossä. Mit Paulus im Gefängnis befindet sich ein Mann namens Epaphras. Viel weiß man nicht über ihn. Jedoch erfahren wir im Brief, dass er die Menschen in Kolossä zu Christus geführt hat und die Gemeinde dort mitgründete. Auch aus dem Gefängnis unterlässt er es nicht, für die Kolosser leidenschaftlich zu beten. genau solche Menschen gebraucht Gott. Er hat durch Epaphras etwas ins Rollen gebracht. Sein großes Momentum in der Gemeinde der Kolosser.
Ja, ihr merkt jetzt, so viel weiß man über den Epaphras tatsächlich nicht. Aber was so aus diesen Stellen herauskommt, wenn man so ein bisschen schaut, was er gemacht hat. Er hat in dieser kleinen Stadt, in einem kleinen Tal, irgendwo im Südwesten der heutigen Türkei, hat er eine Kirche gegründet. Er hat eine Leidenschaft gehabt, eine Liebe gehabt für Gott und für die Menschen. Und er hat dort, wo er war, einen Unterschied gemacht. Und hat Gottes Momentum in seinem Tal, in seiner Stadt erlebt. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Gott liebt es, um das, was auf den ersten Blick vielleicht klein und unscheinbar scheint, zu brauchen. Und er wird auch uns, in unserem kleinen Tal, in unserer kleinen Stadt, wo auch immer das wir stehen, wird er brauchen und wird dort Geschichte schreiben mit dir und mit mir. Und wenn wir so schauen, Kolossä ist doch gar nicht so unbekannt geblieben. Wir reden heute einmal 2000 Jahre später, reden wir über die Stadt, weil dank der Bibel hat es doch irgendwie ein bisschen Ruhm erlangt. Genug aber jetzt über das ganze Umfeld damals von Kolossä und wir wollen wirklich einsteigen in den Brief. Und die ersten Verse, der erste Teil, wie es bei einem Brief so üblich ist, sind mal Grüße und ist Dank und ist Gebet. Und das ist eigentlich ein bisschen spannend. Wenn wir uns überlegen, wenn wir so einen Brief schreiben heute, dann zumindest ich steige selten mit Gebet ein. Und ich finde das so cool, dass der Paulus das an Anfang an stellt. Und er betet leidenschaftlich für die Kirche in Kolossä. Er dankt Gott dafür, all das, was er gehört hat vom Epaphras, was dort so abgeht. Und er bittet für sie. Und er sagt auch ihnen, sie sollen doch unbedingt beten. Und er gibt im Gebet einen grossen Wert, wo wir uns definitiv eine Scheibe davon abschneiden können. Und dann folgt auf das Grußwort und auf das Gebet folgt so ein erster Höhepunkt. Jetzt geht es so richtig los mit dem Brief. Und es ist ein Hymnus, eine Art Gedicht, das uns dort entgegenkommt. Und auch wenn der Paulus ein guter Schreiber war, wir kennen das von seinen Briefen, gibt es doch Stimmen, die sagen, ja, das hätte er wahrscheinlich doch nicht ganz alles selber geschrieben. Das eine oder andere könnte er abgekupfert haben von einem Gedicht oder von einem Lied, was vielleicht damals schon zumindest in Teilen gegeben hat. Aber auch wenn wir nicht wissen, wie das genau entstanden ist, ist es trotzdem ein unglaubliches Kunstwerk, kunstvoll gestaltet. Und ich werde das euch vorlesen. Wenn ihr wollt, dürft ihr mitlesen in der Bibel. Ihr dürft aber auch die Augen zumachen und das einfach auf euch wirken lassen. So ein Gedicht aus dem ersten Jahrhundert. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Was für ein gewaltiger Text, was für ein gewaltiger Christus, der uns da vor Augen gemalt wird. Christus vor allem, Christus ist in allem, alles ist durch ihn und alles vollendet sich durch ihn. Er steht über allem, ihm gehört der erste Platz, schreibt der Paulus da. Und dann bringt er das Bild vom Lieb, wo Christus, wo Jesus das Haupt ist. Dort, wo die Macht ist. Und wir als Gemeinde, wir als Kirche sind sein Lieb. Wir gehören dazu und haben Anteil an seinem ewigen Leben. Und dann schreibt der Paulus weiter, dass Gott in seiner ganzen Fülle in Jesus lebt. Und er geht noch weiter mit dem und sagt, ja, Christus ist Gott. Und wenn man sich nochmal überlegt, wo wir da stehen, wo er den Brief geschrieben hat, ich wär's für eine Zeit rein, dann hat das unglaubliches Sprengpotenzial. Weil da sind so viele Meinungen gewesen, Leute, die gesagt haben, ja, man kann da ein bisschen etwas zusammennehmen, man kann da ein bisschen die Götter von den Griechen nehmen, man nimmt da noch ein bisschen Jesus dazu und alles zusammen, pumpen wir uns so schön zusammen zu einer eigenen Religion. In das hinein kommt der Paulus und sagt, nein, Christus ist Gott, er allein ist Gott und nimmt da ganz, ganz klar Stellung. Er ruft ihnen zu, Christus gehört der erste Platz. Gott lebt in seiner ganzen Fülle in ihm. Christus ist Gott und darum Christus ist genug. Es braucht nicht noch irgendwelche andere Götter oder göttliche Wesen, die man noch drin nehmen will, sondern Christus ist genug. Durch ihn haben wir den Zugang zu Gott. Den kompletten Zugang. Und die Botschaft, die gilt auch heute noch. Christus ist genug. Er ist alles. Er ist Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal in meinem Leben kenne ich das, dass solche Sachen hineinrutschen. Dass ich auf andere Stimmen höre. Dass ich mich so ein bisschen von diesen Irrlehren verführen lasse und mir irgendwo auch eine Lösung an anderen Orten suche. Wie ist das bei dir? Kennst du das? Hast du vielleicht manchmal das Gefühl, ja, so ein bisschen Esoterik könnte vielleicht doch noch helfen? Oder vielleicht hast du das Gefühl, so eine Verherrlichung von geistlichen Leitern, dass man von irgendwelchen grossen YouTube-Prediger hört, das könnte uns irgendwie mehr helfen als Jesus allein. Vielleicht nur schon, wenn wir das Gefühl haben, wir hören lieber eine YouTube-Predigt, als dass wir in der Bibel lesen. Dass wir da irgendeine Abstufung machen. Dabei haben wir genug an Jesus selber. Wo hast du vielleicht das Gefühl, dass andere Menschen, Kollegen, Freunde, der Partner, dass die uns genug geben können? Wo hast du das Gefühl, Materielles kann dich erfüllen? Das, was wir vielleicht alles auf Insta sehen. Wo hast du das Gefühl, dass dein eigenes Tun und Schaffen dich kann erfüllen, dich kann genug geben, dich kann versorgen? Hey, Christus ist genug. Was für eine gewaltige Botschaft. Und das steht doch über allem. Und dann ist da das Bild, dass er das Haupt ist und wir dürfen Teil sein von ihm, dürfen Teil sein von dem Lieb, dürfen irgendwo mit ihm verbunden sein und mit dabei sein. Nach dem Hymnus auf Christus geht Paulus nochmal so einen Schritt zurück und sagt, ja, was ist denn vorher gewesen? Was ist denn gewesen vor dem Frieden, wo Jesus gestiftet hat? Und er braucht dort relativ starke Worte. Er sagt dort, hey, ihr seid Finden gewesen von Jesus. Nicht einfach irgendwie, ihr habt euch nicht immer so gut verhalten, sondern ihr seid Finden gewesen. Und das hat sich gezeigt, in dem, wie ihr gelebt habt. Und auch das kenne ich in meinem Leben sehr gut. Wenn ich nur schon so ein bisschen auf die letzte Zeit schaue, gibt es immer wieder Momente, wo ich schlecht rede, schlecht denke über Menschen, wo ich meine Gefühle im Griff habe, wo ich zuerst an mich selber denke. Und das ist genau das, was der Paulus meint mit dem, ihr seid Finden gewesen von Jesus. Aber es bleibt eben nicht dort, sondern er sagt, durch Jesus hat Gott euch mit sich versöhnt. Er hat euch einen Zugang gegeben, einen direkten Zugang und jetzt sind wir verbunden mit ihm und er ist das Haupt. Das sind so die zwei Seiten, die der Paulus aufgreift. Vorher ja, ihr seid Finden gewesen, aber jetzt sind wir Teil von ihm. Und dann sagt er, es ist extrem besonders wichtig, dass wir Glauben und Hoffnung in die Botschaft setzen. Weil es steht im Vers 23 dann so, wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Der Paulus malt da zuerst das begeisternde Bild von Jesus, sagt, zeigt uns, wie gross und wie unvorstellbar mächtig er ist und sagt dann, und darum hebt fest, bleibt in dem Glauben und verliert Hoffnung nicht, weil er ist wert. Und der Ruf, der kommt auch in die heutige Zeit hinein, der gilt heute noch genau gleich. Aber wenn du ein Feind bist von Gott, du bist verbunden mit ihm und darum bleibe dem Glauben und lass dir die Hoffnung von nichts wegnehmen. Und dann steigert der Paulus das noch weiter und sagt, was ist denn die Hoffnung? Und er kommt zu einem erneuten Höhepunkt und kommt kaum mehr aus dem Schwärmen raus. Und er sagt, ja, die Erkenntnis, wo da davon geredet wird, das ist ein Geheimnis. Im Griechischen heisst das ein Mysterium. Wir können es nicht ganz erfassen, es ist verborgen. Und jetzt ist das Licht gekommen. Und wir gehen jetzt noch ein paar Verse weiter in die Verse 26 und 27. Und dort steht, ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Und dann sagt er, was denn das Geheimnis ist. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Christus lebt in euch. Das ist das, was die Hoffnung gibt. Und der Glaube und die Hoffnung, die machen etwas Geheimnisvolles, etwas Mysteriöses, wo man gar nicht so genau erklären kann. Der Christus, der uns da vorne gemalt worden ist, der große Jesus, der das Haupt ist von seiner Kirche, und dann mir irgendwie noch so als Teil von dem Leib, als kleine Zeche, kleine Finger. Bei mir wäre es vielleicht momentan das Knie, das nicht so ganz mitmachen. So fühle ich mich manchmal, wenn ich mich vergleiche mit Jesus, der das Haupt ist. Aber da passiert etwas, da passiert ein Wechsel. Und der Paulus sagt, das grösste Geheimnis ist genau das. Christus lebt in dir. Christus lebt in dir. Und das sieht vielleicht von außen zuerst mal gar nicht so anders aus. Von außen sieht man da immer noch den Benni, wenn man mich anschaut. Und man hat vielleicht das Gefühl, das ist gar nicht passiert. Aber ich, du bist erfüllt von Christus, weil du bist verbunden mit ihm. Er ist ganz in dir. Christus lebt in dir. Und dabei geht es nicht darum, dass wir uns irgendwie so ein unserem Verhalten versuchen, ein das nachzumachen, was Jesus gemacht hat. Es geht nicht irgendwie in erster Linie um moralische Grundsätze, sondern um eine Ethik. Nicht darum, dass wir uns irgendwie so verhalten. So ein bisschen Jesus aussen draufpappen, dass wenn die anderen uns anschauen, dass sie denken, aha, der ist mit Jesus unterwegs. Jesus ist nicht irgendwie eine Äußerlichkeit, sondern Jesus ist in dir. Christus will nicht einfach irgendwie unser Verhalten, sondern wenn du die Botschaft vom Kreuz glaubst, dann lebt er in dir. Und es kommt alles aus dieser Verbindung, aus dieser tiefen, engen Verbindung, wo jegliches Denken sprengt, wo ich an dieser Stelle kaum kann im Wort fassen. Und aus dem heraus kommt alles andere. Und erst dann kommen diese Früchte, das, was man nachher Jesus in uns innen sieht. Und der Paulus geht weiter und bringt genau diese Frucht. Im Vers 28 schreibt er, diesen Christus verkünden wir. Der Christus also, der in dir und in mir wohnt, den verkünden wir. Der Christus, der ganz Gott ist, aber in dir wohnt. Und er schreibt weiter, mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist der nächste Schritt, der aus dem rauskommt. Aus dieser engen Verbindung mit Jesus raus kommt die Reife, die Mündigkeit, wo wir als Christen uns danach sehnen, das, was unser Ziel ist, dass wir näher an Jesus, an Gott anwachsen und in dem innen reifer werden, mündiger werden. Und das ist die Frucht, die nur entstehen kann, wenn wir in dieser Verbindung leben, wenn wir Christus in uns innen haben. Und darum möchte ich dich heute Abend einladen, um so eine Standortbestimmung zu machen. Um mal anzuschauen in dein Leben und zu schauen, wo du stehst in dieser Verbindung mit Christus. Wo stehst du in diesem Prozess? Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist die, lebt Christus in dir? Hast du jemals Glaube in die Botschaft gesetzt? Hast du gesagt, ich will dir, Jesus, vertrauen. Ich will dein Geschenk vom Kreuz annehmen. Ich will dich heute einladen, wenn du das noch nie gemacht hast, dass du es heute machst. Wenn du spürst, dass irgendetwas, was in dem Text gestanden ist, von dem Jesus, der will, in dieser engen Verbindung mit dir unterwegs sein, wenn irgendetwas dich angesprochen hat, wenn du merkst, dass Jesus dich ruft, dann mach es jetzt. Setz Glauben in die Botschaft, in die grosse Hoffnung. Lass dich einladen und wend dich dem Christus zu. Sag es ihm und lade ihn ein, dass er ein Teil von deinem Leben wird. Du darfst ihm sagen, dass du ein Feind von Gott bist, wie was du gemacht hast, boshaft war. Aber Jesus ist genug. Er ist der, der Frieden schafft. Wenn dich der Ruf trifft, lebt Jesus in dir. Dann halt nicht zurück und lass dich bewegen. Jetzt bist du vielleicht aber auch da und sagst, Moll, Jesus lebt in mir, ich bin mit ihm verbunden, ich kenne das. Dann möchte ich dir die Frage stellen, wie sieht es denn um die geistliche Reife aus, die wir davor gelesen haben? Sieht man das in deinem Alltag, dass Jesus in dir lebt? Wie viel Jesus steckt in dir drin? Drückt sich Jesus aus in deinem Handeln? Wie du deine Freizeit gestaltest? Wie du Entscheidungen triffst? Drückt sich das aus in deinem Reden? Wie du vielleicht über andere redest? Wie du mit anderen redest? Wie du online unterwegs bist und über andere schreibst? Wie drückt sich das aus in deinen Beziehungen? Sieht man Jesus oder sieht man dich? Werden andere Menschen gestärkt und ermutigt durch dich? Und all die Fragen, die kannst nur du beantworten. Weil Reife bedeutet genau das, dass es in dieser Beziehung zwischen dir und Gott passiert. Aber nimm die Frage mit, schau genau an und lass dich bewegen. Ganz speziell, wenn du dann vielleicht in einem Kapitel liest, wenn wir in den kommenden Wochen in dem Kolosserbrief unterwegs sind. Und wenn es etwas gibt, wo dich jetzt bewegt hat, wenn es etwas ausgelöst hat, dann darfst du auch nachher, wenn wir nochmal in die Worship-Zeit hineingehen, dahinter zum Kreuz gehen. Es hat Leute dort, die es lieben, mit dir zu beten. Du darfst ihnen das erzählen und du darfst es Gott anlegen. Und in die Lebensbereiche, die Situation hineinbeten. Geistliche Reife, das passiert im Alltag. Das hat nichts damit zu tun, was am Sonntag da passiert, was auf der Bühne passiert, sondern es hat dort eine Auswirkung, wo es vielleicht gar niemand anders sieht. Je reifer du bist, je mehr du in dieser engen Verbindung mit Jesus unterwegs bist, desto mehr werden Menschen Gott begegnen, wenn sie dich sehen. Wie genial ist das? Und man kann sich die geistliche Reife nicht einfach irgendwie kaufen, man kann sich die nicht von der richtigen Person holen, sondern man kann die allein aus dieser Verbindung schöpfen mit Jesus, indem wir Zeit mit ihm verbringen, in seinem Wort, im Gebet, indem wir mit ihm dran sind. So wächst allein aus der Verbindung zu Christus. Wir haben es gehört, der Christus, der über allem steht, der in allem und vor allem ist. Er ist genug. Christus ist genug und Christus lebt in dir. Und ich will euch einladen zum Aufstehen. Ich will noch mit euch beten. Ja, wir stehen vor dir, Jesus. Du überwältigender, grossartiger, mächtiger Christus, wie so es beschrieben wird in dem Brief. Und wir danken dir, dass du dich offenbart hast, dass du dich gezeigt hast, dass wir immer mehr dürfen, Stück für Stück dich erkennen und wer du bist in deiner ganzen Größe. Und wir stehen da und sagen, ja, wir haben immer wieder Sachen, wo wir Erfüllung suchen, wo nicht du bist. Und wir wollen sie dir angehen und heute sagen, du bist genug, Jesus. Du bist genug. Du allein langst. Und wir wollen beten, dass wir dürfen in dieser engen Verbindung mit dir unterwegs sein, dass wir dürfen immer mehr lernen, was es heisst, mit dir unterwegs zu sein. Dich als Haupt zu haben und an dir dran zu sein, als dein Lieb, als deine Kirche. Weil du bist so überragend, du bist so gross und dir gehört der erste Platz. Und wir wissen, dass wir dich brauchen. Jesus, du bist genug. Du bist genug. Amen.